Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit
Volker Storch.
Ich habe gerade so überlegt, wie ich auf das Thema gekommen bin. Das kommt sicher auch durch meine neue berufliche Tätigkeit. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr ein Sozialbetreuer. Was ist ein Sozialbetreuer? Ein Sozialbetreuer ist einer, der Menschen betreut im sozialen Sinne, also jetzt nicht ärztlich, nicht theologisch, nicht praktisch unbedingt, sondern so, dass die soziale Komponente immer dabei betont wird. So würde ich das gerne mal beschreiben. Ich arbeite in der hessischen Erstaufnahme für Flüchtlinge in Rothenburg. Und das bedeutet, dass ich eine ganze Menge zu fahren habe, das ist klar, aber ich habe auch sehr viel zu erleben. Und das, was mir am meisten so hängen bleibt an meinen Erlebnissen, sind immer diese Suchgeschichten. Menschen, die verschwunden sind. Menschen, die in der Einrichtung irgendwo abhanden gekommen sind, die nicht mehr aus dem Zimmer rausgehen. Und dann ist unsere Aufgabe, wir sind also ein Team mit etwa 20 Personen, dann gehen wir zu den Leuten, dann klopfen wir vorsichtig an oder wir fragen, wenn jemand mal längere Zeit weg ist, sag mal, du bist doch der Nachbar von dem, weißt du denn nicht, wie du den erreichen kannst? Dann versuchen wir, die darauf zu bringen. Und plötzlich auf einmal meldet sich jemand bei der Einrichtung wieder an und sagt, ich will wieder zurück. Und das ist jedes Mal ein tolles Erfolgserlebnis. Und sowas möchte ich uns gerne mal mitnehmen in die Bibel. Weil ich habe festgestellt, die Bibel besteht eigentlich aus diesen Geschichten des Suchens und Gefundenwerdens. Also das Erste ist, wir müssen bei solchen Dingen im Alten Testament schon anfangen. Wir haben das ja eben gemacht mit dem Psalm 23. Aber ich habe uns noch mal eine besondere Such- und Findegeschichte aus den Propheten mitgebracht. Die steht im Buch Hesekiel, Kapitel 34. Dieses Buch Hesekiel, ein Prophetenbuch, ist ja in einer Zeit hineingeschrieben, hätte ich fast gesagt, es ist gesprochen worden von Gott, wo vieles unklar war. Wo zum Beispiel unklar war, wie konnte es sein, dass von den 12 Stämmen Israels eigentlich nur noch 2 die Rolle des Volkes Gottes übernehmen. 10 andere sind weg. Man sprach damals von den verlorenen Stämmen des Nordreiches. Und nun kommt eine neue Ansage Gottes hinein, dass er sagt, ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich um euch. Ich lese das mal nach der Luther-Übersetzung. Hesekiel 34, Abvers 12. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in das Land, in ihr Land bringen, und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden. Und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Soweit dieser Abschnitt. Ich habe das weggelassen, wo von den falschen Hirten die Rede ist. Ich möchte das ganz fokussieren auf Gott, den wahren Hirten, der sich um seine Leute, um sein Volk kümmert. Dass wir so einfach mal von den Schäfchen der Gemeinde sprechen, das ist ja eigentlich ein kleiner Betrug, weil Schafe sind wir ja alle nicht, ne? Und so ein Schaf erzählt, glaube ich, schon von sich aus eine Geschichte. Denn Schafe sind Herdentiere. Ich habe nie davon gehört, dass es irgendwo einzelne herumirrende Schafe gibt. Es gibt immer einen Bezug zu der Herde. Es gibt immer einen Bezug zu der Familie oder zu dem Wurf, wo die nun mal herkommen. Und das sieht man den Schafen dann auch irgendwie an, diese Ähnlichkeiten. Und so gibt es natürlich auch verschiedene Sorten Schafe. Aber das scheint Gott oder das scheint der Bibel insgesamt gar nicht so wichtig zu sein. Schafe, das war Alltag. Das ist, braucht man nicht erklären. Uns muss man das vielleicht heute erklären. Aber ich glaube, Schafe erklären sich selbst. Wir haben gestern so einen kleinen Filmausschnitt gesehen von so einem Wolllager. Und da waren dann so ein paar Kinder. Und was, das Erste, was die gemacht haben, die springen da richtig rein, weil diese Wolle ist so toll, ja? Die fühlt sich so schön an. Das ist vielleicht das Geheimnis von diesem Schaf, von diesem Bild des Schafes, dass die Schafe alle sehr zum Knuddeln sind. Und die Schafe sind wahrscheinlich von Natur aus nicht unbedingt zum Knuddeln, aber wir denken das. Ne? Deswegen sehen auch unsere Schafe, die wir machen, so aus wie dieses Schäfchen. Ich gebe es mal rum. Und dann ist mir noch was aufgefallen, dass diese Schafe, wie das auch hier bei dem Hesekiel-Text heißt, dass die in einem Gebirge leben. Das ist mir eigentlich gar nicht so klar, weil ich kenne Schafe von der Nordsee, auf den Deichen. Aber eigentlich sind die Deiche ja auch Berge. Ja? Das heißt, das Schaf ist ein Gebirgstier und im Gebirge gibt es was? Natürlich gibt es Täler. Da fängt das Problem schon an. Wenn das Schaf irgendwo abhanden kommt, dann meistens in einem Tal, wo es nicht mehr gefunden wird automatisch. Und was machen die Schafe dann? Sie geben Laute von sich. Und wenn das nicht mehr hilft, was kann dann noch passieren? Also von der Biologie her ist es übrigens ganz spannend. Die Schafe teilen sich auf immer in Frauengruppen und in Männergruppen. Vielleicht für die Gemeinde auch manchmal hilfreiche Vorstellung. Die Weibchen, die haben mit den Jungtieren zusammen eine spezielle Gruppe und schließen sich da zusammen. Und die Männer, die haben eine ganz andere Art von Gruppen, nämlich Konkurrenz. Ja? Da wird erstmal ausprobiert, welches Horn das größere ist und so weiter. Also wie bei den Männern hier auch. Ne? Genau. Aber das andere ist, was mir immer wieder auffällt zum Thema verloren und verlorenes Schaf vielleicht noch in dem Zusammenhang. Ich kann mich manchmal ganz schön hineinversetzen in so ein Tier. Weil mir fehlt einfach auch dieser Überblick oft. Die Vision vielleicht, die Struktur oder auch, dass das Ganze überhaupt keinen Sinn macht. Also ich stelle mir vor, so ein Schaf macht sich nicht groß Gedanken über den Sinn. Aber wenn irgendwas nicht klappt, dann wird es wahrscheinlich auch unruhig, wenn da nicht genügend Futter ist zum Beispiel. Aber wir stellen ja immer diese Sinnfragen oder wir haben so diese Erwartung in unser Leben hinein und in das Jahr hinein. Da muss doch irgendwann mal so ein Höhepunkt kommen. Mein Höhepunkt ist zurzeit. Ich habe jetzt gerade frei. Und was mache ich? Ich halte Predigten. Ja, ist auch ein Höhepunkt für mich. Aber die Energie, die brauchen wir. Wir brauchen wie die Tiere auch Energie. Und das ist auch das, was uns oft fehlt. Also der verlorene Mensch ist oft der energielose Mensch. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man sich verloren fühlt, dann am ehesten, wenn die Beziehungen nicht stimmen, wenn irgendwo da ein Faden verloren wurde, wie wir es eben schon gehört haben, oder wo irgendwo Vertrauen verspielt wurde. Und das merke ich, dass diese Beziehungen immer wieder eine Rolle spielen, wenn in der Bibel von dem Begriff verloren die Rede ist. Wenn ich jetzt nur mal das Neue Testament nehme, das ist das Verb verlieren, das kommt gar nicht so oft vor. Also, dass da irgendwer was verliert, das kommt nicht vor. Aber dass hier etwas verloren ist, das kommt vor. Das ist also immer die Frage, wenn ich was verliere, dann bin ich immer noch der Handelnde. Aber wenn ich verloren bin, dann bin ich selber das Objekt. Dann machen die anderen was mit mir. Dann kann ich nichts mehr tun. Und das ist, glaube ich, die Grundlage, in die uns die Bibel hineinnehmen möchte. dass wir alle erstmal erkennen, wir sind solche Objekte, wir sind verloren. Ich möchte mit uns deswegen jetzt einen zweiten Blick in die Bibel hineintun, und zwar in das Kapitel aller Kapitel über das Verlorene. Wie könnte es anders sein? Es ist natürlich das Kapitel mit dem verlorenen Sohn. Lukas 15, Vers 1 beginnt so. Es nahten sich Jesus allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Ich denke, das ist schon mal ein Vers, der es wert ist, dass man da im Moment mal stehen bleibt. Es gibt also eine ganze Reihe von Menschen, die sich für Jesus interessieren. Es ist gar nicht so, dass Jesus zu den Leuten kommt, sondern die Leute kommen zu Jesus. Und das sind nun nicht die Allerbesten, die den besten Ruf hatten damals. Und jetzt in dem zweiten Vers kommt eine zweite Gruppe ins Spiel, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die waren scheinbar auch alle gleich da. Die murrten und sprachen, dieser, Jesus, nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das war ja gar nicht gesagt am Anfang. Das ist wahrscheinlich das Typische, dass wir immer gerne mit unseren Vorurteilen gleich zur Sprache kommen. Da waren erstmal nur diese etwas merkwürdigen Menschen, die wollen Jesus hören. Und nun kommen die anderen und sagen, das ist aber nicht in Ordnung. Und zwar nicht, weil die anderen was falsch machen, sondern weil Jesus was falsch macht. Weil Jesus sich für sie zu interessieren scheint. Und in dieser Situation sagt er ein Gleichnis. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Das ist ein langer Satz. Ich lese nochmal. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Das kennen wir. Das ist dieser gute Hirte. Der gute Hirte kommt bei Johannes vor, nicht hier, aber es ist eigentlich die gleiche Vorstellung von Jesus, die wir dabei haben im Kopf. Jesus selbst ist derjenige, der sich wie so ein guter Hirte um die Menschen kümmert. Aber er hat jetzt erstmal nur diese Geschichte erzählt. Ich bleibe jetzt erstmal dabei, wie er das erzählt. Da gibt es also 100 Schafe. Eigentlich habe ich mir früher als Kind schon immer vorgestellt, das ist eine Riesenherde. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Wenn die 100 Schafe jetzt hier in diesem Raum wären, wäre noch viel Platz. Wäre auch für uns noch Platz. Man muss sich mal so vorstellen, so 10 Stühle und dann 10 Reihen. So viele Schafe sind das nicht. Und jetzt aber dieses eine Schaf. Dann könnte man sagen, naja, stellen wir einen Stuhl beiseite, fällt gar nicht auf. Es geht gar nicht jetzt um das Schaf an sich oder Schaf Nummer 100 oder sowas, sondern es geht um das Schaf. Dieses hier, das gibt es nur einmal. Also dieses gibt es wahrscheinlich nicht mehr, denn das Foto ist 20 Jahre alt. Aber für mich ist das so eine Offenbarung gewesen, dass Gott wahrscheinlich genauso an uns denkt. Nicht an die Nummer 17, sondern an den Menschen, den ich nun mal bin. Und ich bin eigentlich auch nicht zu ersetzen für Gott. Im Gegenteil. Man kann jetzt nicht sagen, also ach, da sind noch viele andere, die können das auch. Oder die sind genau so wie du. Nimm dich nicht so wichtig. Vielleicht brauchen wir diese Botschaft, aber ich möchte sie jetzt mal anders sagen. Nein, wir brauchen dich. Wir brauchen jeden Einzelnen hier. Warum ist das so nötig, dass uns das gesagt wird? Es ist für mich eine ganz besondere Erkenntnis gewesen. Wir denken ja oft so reformatorisch, ja? Wir sollen nicht so viel von uns erwarten. Ich dachte das zum Beispiel, als ich als Prediger berufen wurde, vor über 10 Jahren, da kam immer jemand und sagte, du bist doch der Pastor. Da sagte ich, ach, Pastor passt mir nicht so ganz als Berufsbezeichnung. Ich bin der Prediger. Und ich wusste genau, warum ich das so gesagt habe. Weil wir von Erwartungen umgeben sind geradezu. Wir Theologen oder wir Prediger oder wir Pastoren oder wie auch immer. Wenn du nämlich der Pastor bist, dann musst du auch suchen. Das war mir damals so nicht klar, aber das habe ich gefühlt. Und ich habe aber genau gewusst, mit der halben Stelle, die ich in Melsungen hatte, ist das mit dem Suchen nicht so einfach. Da muss man erst mal selber suchen, wo man anfängt und wo man wieder aufhört. Bei meiner jetzigen Arbeit ist es eigentlich auch so. Aber ich kann mir jedes Mal sagen, ich bin nicht die einzige Person, die für alle zuständig ist, sondern jeder von meinen Kollegen ist genauso für alle zuständig. Ich mache mal eine Anleihe. Vielleicht ist es für uns noch mal deutlicher, worum es jetzt auch Gott und Jesus gehen musste in der Situation. Ich mache mal eine Anleihe bei den Filmen von Pater Braun. Vielleicht kennen das einige. Ich meine nicht den Pfarrer Braun, sondern ich meine den Pater Braun in England. Und vielleicht auch meine ich noch Heinz Rühmann in der Rolle. Der hat nämlich schöne Titel gebracht, dieser Film. Zum Beispiel Das schwarze Schaf. Ich musste sofort an Das schwarze Schaf denken, weil auch die Bilder von Rainer und meinem hier sich unterscheiden in der Art, wie das Schaf aussieht. Dieses Schaf hat beispielsweise schwarze Beine und einen schwarzen Kopf. Und das Schaf, was ich rumgegeben habe, hat das nicht, ne? Weil wir haben bestimmte Vorstellungen, wie Schafe eigentlich aussehen müssten. Müssen so flauschiges Fell haben, müssten eigentlich auch weiß sein. Und das kommt natürlich daher, dass das wirtschaftlich für den Hirten auch viel interessanter ist, wenn er so ein weißes Schaf hat, weil das kann man in jede Form, in jede Farbe umfärben, die Wolle. Bei dem schwarzen Schaf soll das mal jemand versuchen. Das ist nicht so einfach. Deswegen sind die schwarzen Schafe auch vielfach für die Wollgewinnung nicht ganz so geeignet. Nun gibt es aber das schwarze Schaf trotzdem. Was machen die Menschen? Sie lassen es nicht so lange leben. Das ist die leidliche Konsequenz oft. Dann ist es so, die werden also ausgesondert, die werden schneller geschlachtet als die anderen. Aber es gibt eine Ausnahme. Ich habe gemerkt, da hilft mir manchmal, dass ich in Krelingen ein Jahr gewesen bin, nämlich die Lüneburger Heide, die ist mir so ein bisschen ans Herz gewachsen. Und da habe ich eine tolle Story gehört. Da haben nämlich auch, da gibt es ganz lange schon so eine Hirtenkultur und Schafshaltungskultur, Heidschnucken, ich will nicht ganz so viel jetzt dazu sagen, aber eine Sache ist mir besonders deutlich geworden. Die haben bei ihren Herden oftmals extra schwarze Schafe dabei. Und das ist eine Art Trick. Mit Hilfe von diesen schwarzen Schafen werden nämlich die anderen, die Weißen, daran gewöhnt, dass es auch nicht die gleichen Typen gibt, sondern es gibt auch welche, die sind irgendwie anders. Ja, das machen also diese Hirten extra. Und dann ist diese Herde vor den Wildschweinen sicher. Das finde ich total spannend. Also das könnte man fast in so eine Quiz-Sendung mal aufnehmen, finde ich, diese Gedanken. Weil man kommt nicht drauf, wie das funktioniert. Also das funktioniert so. Die Wildschweine, die tun den Schafen eigentlich nichts, aber sie stören. Und sie haben mehr so einen psychischen Effekt auf die Schafe. Die Wildschweine, die bringen Unruhe. Und die Schafe ergreifen dann die Flucht und sind nicht mehr zu finden. Wenn aber die schwarzen Schafe, dann lernen die anderen, es gibt auch andersartige Tiere hier, die sind nicht gefährlich. Und dann bleiben sie alle ruhig und lassen sich nicht irritieren von den Wildschweinen. Das fand ich eine schöne Idee. Wie ist das denn bei den Menschen? Wie ist es denn in den Gemeinden? Wir möchten doch lieber die Menschen, die uns alle ähnlich sind, ne? Mit denen wir mal platt sprechen können, sage ich mal. Also mit denen wir per Du sind, von vornherein, wo wir so das Gefühl haben, ja klar, wir wollen ja alle dasselbe. Und wenn da so schwarze Schafe dabei sind? Schwarze Schafe? Bei den Menschen? Ja klar, das sind die Außenseiter. Das sind die, die manchmal ein bisschen Unruhe reinbringen, die vielleicht auch peinlich sind, die so eine Art Schande über die ganze Gemeinde bringen können, weil sie irgendwelche Fehltritte mal gemacht haben. Und in Wirklichkeit ist es sogar so, viele Gruppen, ich will jetzt nicht von Gemeinden sprechen, brauchen geradezu diese schwarzen Schafe, damit sie dahin zeigen können und sagen, guckt euch den Typen an. Und das bringt dann wieder einen neuen Zusammenhalt für die gesamte Gruppe. Politik funktioniert so. Ja? Und dann gibt es noch vielleicht für mich noch eine ganz andere Frage dabei. Ob ich jetzt das schwarze Schaf bin oder ob ich zu der Mehrheit der 99 weißen Schafe gehöre. Das eine, was Jesus hier sagen will, ist, er kann es, wir nicht. Wir müssen uns klar machen, dass wir eigentlich alle Versager sind, dass wir immer mit unseren Vorurteilen schneller da sind als mit der Liebe Gottes. Aber wir haben den einen, der sich für uns sorgt, nicht nur, sondern der uns sein Leben gegeben hat. Das ist eigentlich eine ganz große Nummer. Es geht darum, nicht nur, dass wir einen Verbündeten haben, sondern dass wir im Grunde den Typen haben, der für uns alle zuständig ist. Das ist mir immer wieder neu bewusst geworden, auch in meiner neuen Arbeit. Ich habe ganz merkwürdige Sachen erlebt, so am Anfang, da war ich sehr unsicher, ob das was für mich ist. Und dann bekam ich eine Art Wort geschenkt für die Situation. Ich will mal nur ein Beispiel bringen, das war gar kein Wort. Ich war verunsichert, ob ich diese Arbeit weitermachen kann. Und dann greife ich in meine Arbeitstasche und ich fühle ein Kreuz. Und dann dachte ich jetzt, nee, jetzt muss ich weitermachen. Weil das war für mich eigentlich dieses Signal. Wenn ich sage, es ist mir zu schwer, mich für die Menschen einzusetzen, was soll denn dann Jesus sagen? Er gibt ja alles. Und ich soll nur ein klein wenig von meiner Zeit geben. Ein klein wenig. Wenn ich zu Hause bin, brauche ich das nicht mehr. Also da habe ich gemerkt, ich bin herausgefordert. Und ich wünsche uns, und das soll jetzt auch der Rest dieser Predigt noch ein bisschen bewirken, dass wir uns auch mal herausfordern lassen und die Perspektive umkehren. Dass wir wegkommen von dieser Verliererrolle des Verlorenen und zu dem hinkommen, dass wir sagen, ich bin doch gefunden. Ich bin doch gefunden. Was kann mir denn da noch passieren? Da kann ich mich doch neu investieren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Jesus diese Gleichnisse auf diese Weise erzählt hat und immer wieder neu erzählen will. Er will es uns leicht machen, diesen Blickwechsel mal hinzukriegen. Er hat keine Gleichnisse erzählt, wie das im Alten Testament oft von den Propheten gemacht wurde. Da gibt es auch diese Geschichte von dem Schaf und dem König David. Und dann soll jemand so erst mal entlarvt werden in seiner falschen Haltung. Sondern wenn Jesus die Gleichnisse erzählt, dann sind das immer wieder Einladungen. Das sind keine Abwehrmechanismen. Das sind keine Drohungen. Das sind so die typischen anderen Arten, von Gefahren zu sprechen, von Gefährdungen. Johannes der Täufer, der hat von dieser Axt gesprochen, die schon an die Wurzel gelegt ist. Ich glaube, manchmal wünsche ich mir, dass es noch mehr Prediger gibt, die tatsächlich auch solche Sachen mal sagen heutzutage. Aber ich möchte zurückkommen auf Jesus und Jesus kommt wirklich mit diesem putzigen Beispiel, diesem gemütlichen, diesem fröhlichen, diesem freundlichen Schaf. Und was will er damit sagen? Er will den Leuten nicht etwas absprechen, er will nicht den Pharisäer den Spiegel vorhalten, wie blöd sie sind, sondern er will einladen. Er will, dass wir die Menschen, die verloren sind, wahrnehmen. Ich bin selber total herausgefordert damit. Weil ich denke, oft in meiner Arbeit müsste ich das ja auch noch tun. Ich müsste noch auf geistliche Weise hinter den Leuten hersteigen. Das kann ich aber gar nicht. Ich kann es betend tun, ich kann es dadurch tun, dass ich weiß, es gibt Gemeinden, die sich auch um diese Menschen kümmern. Ich weiß das. Ich habe nicht so direkten Kontakt dazu, aber ich weiß das. Und das Entscheidende ist dabei immer, dass ich weiß, Gott sucht das Verlorene. Gott sucht. Ich muss da nicht eine neue Aktion rausmachen, die ich mir jetzt selber einfallen lasse. Gott sucht so, dass er nicht einmal ein Gegenüber dafür braucht. Das Schaf wird nicht beschrieben als das Schaf, das gefunden werden will. Das Schaf wird überhaupt nicht beschrieben. Es wird nur beschrieben, dass es gepackt wird und dann ist alles gut. Das Schaf könnte ja auch sagen, ja, schön, dass du kommst. Aber darauf kommt es nicht an. Ich glaube, es gibt auch viele Bekehrungsgeschichten, die nicht damit anfangen, dass sich derjenige, der gefunden wurde, so richtig freute. Aber es kommt auf den an, der gesucht hat. Gott spricht jedem einen unbedingten Wert zu. Unabhängig davon, ob sich derjenige so fühlt. Du bist wertvoll. Und deswegen suche ich nach dir. Und dann ist das ganz Spannende, dass bei mir durch dieses Gleichnis nochmal so ein neuer, ja, fast schon Reflex entstanden ist, dass der Verlorene zum Helfer wird. Das ist mir eigentlich gar nicht so klar gewesen. Aber die Menschen, die das gehört haben, die haben es verstanden. Die wurden zu Helfern. Die wurden zu Suchern. Die haben auch gefunden. Dadurch ist ja überhaupt diese Jesus-Bewegung so groß geworden. Wenn da alle nur gesagt haben, ja wunderbar, wir haben Jesus, Halleluja, dann wäre die Sache, glaube ich, ziemlich schnell im Sande verlaufen. Aber sie haben gemerkt, wir haben eine Verpflichtung. Wir sollen rausgehen zu den Leuten, die es nicht wissen. Nebenbei bemerkt, das heißt nicht, dass wir alle wirklich finden müssen. Aber wir sind alle irgendwo an der Suche beteiligt. Ich wünsche mir mehr, dass wir so Gruppen haben in unserer Gesellschaft und auch in den Gemeinden, die einfach sich so als aufeinander angewiesen wissen. So wie so eine Segelcrew. Ja? Da kommt es nicht drauf an, wer was kann oder wer was macht. Hauptsache, alle packen erstmal an, wenn es hart auf hart. Und das müssen wir wissen. Wir sind dazu da, dass wir miteinander suchen. Und Gott ist der, der finden will. Ich denke, wir müssen dabei auch wissen, wir selbst gehören zu den Verlorenen. Es ist nicht so, dass wir mit einer christlichen Visitenkarte auf der richtigen Seite schon mal sitzen. Auf Gottes Seite. So die Herrschenden und die Bestimmenden und die Planenden. Nein, wir sind die Verlorenen. Wir sind auch die Verlorenen. Wir sind aber im Unterschied zu allen anderen Verlorenen schon gefunden. Deswegen können wir sowohl mit Gott als auch mit den Verlorenen ins Gespräch hinein. Das finde ich das Wunderbare. Also ich erlebe mich selber auch als Flüchtling, wenn ich in dieser Flüchtlingseinrichtung bin. Weil es ist für mich eine fremde Welt. Ich habe meine heile Welt irgendwie verlassen, um da hinzugehen, denke ich manchmal. Aber im Unterschied zu den Leuten, die da jetzt für eine Weile bleiben, kann ich ja in meine heile Welt zurückgehen. So vergleiche ich das auch mal als Christ, kann ich auf der Seite Gottes stehen und trotzdem bei den Verlorenen sein. Ich muss keine Angst davor haben. Ich bin aber auch nicht Gott, das weiß ich auch. Ich habe nicht die Liebe für die Leute. Gott hat sie. Das ist nochmal Pater Braun für mich dann für den Schluss. Er kann es ja nicht lassen. Er kann es ja nicht lassen. Die Geschichte der Christen, die ist voll von solchen Geschichten. Eine will ich uns noch kurz zusammenfassen. Als Petrus einige Zeit nach Pfingsten auf diesen Hauptmann Cornelius getroffen ist. Da wurde es ganz kritisch. Es war eine der kritischsten Situationen im Neuen Testament. Weil da war einer, der sagte, ich habe mit dem heiligen Gott Israels zu tun gehabt und ich will jetzt mehr. Ich will jetzt dazugehören. Petrus war völlig verunsichert, weil das hatten sie nicht gemacht vorher. Sie haben vorher niemanden von den Heiden mit hineingenommen in die Gemeinde. Als vollgültiges Schaf sozusagen. Und nun auf einmal passieren dort Ereignisse, von denen man dann später sagt, da ist der Heilige Geist auf alle Zuhörer gefallen. Und dann passiert das auch mit den Nichtjuden. Und dann hat Petrus eine schwierige Situation. Da muss er jetzt sagen, was gemacht wird. Und er sagte, natürlich kann ich es jetzt nicht verantworten, sie nicht zu taufen. Das zieht sich dann durch das ganze Neue Testament hindurch. Die einen und die anderen, die Juden und die Heiden, sind auf plötzliche Weise zusammen vereint in einer Gruppe, in einer Gemeinde. Und das ist eigentlich unsere Rolle bis heute. Wir können es ja nicht lassen, könnte ich sagen. Wir können es niemandem verwehren. Wenn jemand zu uns kommt, und sagt, ich will mehr, kann ich nicht die Türen zumachen? Aber wir können es ja anders machen. Wir können ja uns öffnen. Es geht nicht darum, dass Gemeinden jetzt nach dem Motto leben, the show must go on, sondern the love must go on, die Liebe. Es muss weitergegeben werden, von wem wir selber leben. Es ist wichtig, dass wir wissen, wir sind selber die, die die Hilfe zunächst brauchen. Und Zuwendung zu diesem einen Schaf, das ist nie Verschwendung. Jede Statistik wird uns frustrieren. Und die Welt, will ich jetzt mal sagen, ist 99% weit weg von Gott. Vielleicht gibt es 1%. Soll man deswegen verzweifeln? Nein, die Zahlenspiele bringen uns nicht weiter. Ein einzelner Mensch, ein einziges verlorenes Schaf, dem sich der Himmel öffnet. Das ist ein Wert, um den es gehen muss. So stellt sich mir Jesus vor, als der große Menschenfinder, der will, dass wir es ihm gleich tun. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.